weil sie in Anführungsstrichen nur 1,49 Meter groß war, wurde sie Lütte genannt, die Kleine. Angelika Mann, eine besondere Frau mit viel Temperament und mit viel Stimme. Am 21. Januar 2026 ist die Lütte von uns gegangen, nach schwerer Krankheit. In unserem Ostmagazin Exquisit bei MDR Sachsen war Angelika Mann im März 2023 zu Gast. Hören Sie hier den Podcast zur Sendung, produziert von Frank Michael Bauer.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Am 13. Juni 1949 ist Angelika Mann in Berlin zur Welt gekommen. Wo in Berlin ganz genau?
Eigentlich direkt neben dem heutigen Friedrichstadtpalast, Universitätsfrauenklinik, Ziegelstraße, Ecke Tucholskystraße. Also mitten in Berlin.
Also damit ist auch schon die nächste Frage beantwortet. War es eine Klinikgeburt oder eine Hausgeburt?
Nein, eine Klinikgeburt.
Ja. Was sind deine ersten Erinnerungen?
Also die ersten Erinnerungen, wir haben ja in Steglitz gewohnt, also ich bin eigentlich Wessi sozusagen, ja. Wir haben in Steglitz gewohnt, aber mein Vater, der war Arzt und der war dann mit seinem Studium fertig und der Ausbildung und den ganzen Sachen, was er da an der Charité machen musste und bekam Arbeit in Berlin-Buch, größte Krankenstadt Europas, die haben natürlich Ärzte gesucht ohne Ende und mein Großvater war nach Berlin-Buch gezogen, weil er eine 40 Jahre jüngere Frau geheiratet hatte und die lebten in einer Villa, wo richtig viel Platz war. Und dann haben meine Eltern beschlossen, dass sie nach Buch ziehen. Das war ja damals noch gab zwar 4 Sektoren, aber man konnte ja hin und her reisen.
Ja, war kein Problem.
Und kein Mensch kam auf die Idee, dass da mal eine Mauer gebaut wird und so. Insofern war das dann kein Problem. Da haben die dann eben in Buch gewohnt. Ne?
Mhm. Hattest du eine glückliche Kindheit?
Ja, ja. Also wenn man sieht, was so los ist auf der Welt, hatte ich eine sehr glückliche Kindheit. Ich war zwar dann, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Wir waren dann in einem Kinderheim, weil meine Mutter ja arbeiten musste. Die war Krankenschwester mit Schichtdienst. Aber auch die Zeit im Kinderheim kann ich als glückliche Zeit bezeichnen, weil es war ein katholisches Kinderheim in der Pappelallee im Prenzlauer Berg und wir wurden versorgt von der Caritas vom Westen. Wir bekamen Apfelsinen und Bananen und uns ging es da gut.
Ja, du hast auch das Wir deswegen benutzt, es gab ja noch einen Bruder.
Mein kleiner Bruder, ja, der war 4 Jahre jünger. Mhm. Und wir waren dort, also dieses Kinderheim, da war sehr viel Kultur. Also da kam der Klavierlehrer ins Haus und Flötenkreis hatten wir und so, ja, ja.
Mhm. Und deine Mutter ist Krankenschwester gewesen. War da vielleicht schon eine medizinische Laufbahn für dich vorgeplant?
Die war vorgeplant schon deshalb, weil meine Großmutter väterlicherseits war Ärztin und ihre Schwester war Zahnärztin und der Urgroßvater war Apotheker und mein Vater war Arzt. Also das war eigentlich vorgeplant, die Lütte wird mal Ärztin, ja.
Ja, und an welcher Stelle wurde dann deine künstlerische Ader entdeckt?
Ach, ich glaube, da war ich 5. Das ging ganz schnell.
Mit Singen oder was?
Ja, mit Singen und Musik hören. Also das ging ganz schnell, dass ich gesagt habe, ich will singen. Das ging ganz schnell. Ich habe Katharina Valente das erste Mal gehört und habe gesagt, sowas will ich auch machen.
Ich habe Katharina Valente noch interviewen dürfen. Das war für uns wirklich ein Highlight. Ja, und die ist so einfach und bescheiden.
Mein Highlight war, ich habe mit der 12 Konzerte gemacht, durfte mit ihr arbeiten.
Wow, wow.
Das war wirklich gut, das war groß, ja.
Das ist eine große und so eine einfache Frau, das finde ich toll.
Total nett war die,
ja. Wie fing denn eigentlich deine musikalische Ausbildung an? Konntest du ein Instrument lernen?
Ja, das ging gleich im Kinderheim los, also mit 7 Jahren. Wie gesagt, wir hatten einen Flötenkreis, Blockflöten waren da und ich sollte dann Klavier lernen und dann kam der Klavierlehrer, Herr Wolf, Günther Wolf, weiß ich noch, der kam ins Haus und dann hatte ich richtig Klavierunterricht einmal die Woche und das habe ich auch fortgesetzt, also jetzt hatte ich sehr lange, bis ich so 14, 15 war und dann war eine Weile nichts und dann bin ich aber von selber wieder losgegangen und bin dann in die Musikschule Friedrichshain gegangen.
Mhm. Bist du dafür entdeckt worden für die Musikschule? Hat jemand gesagt, da musst du hin?
Nee, die Musikschule Friedrichshain, das war schon dafür, da hat jemand gesagt, da musst du hin, ja, ist klar, Achim Menzel und Conny Körner, die waren von der Band Babtett Berlin und ich habe da immer, wenn die zum Tanz gespielt haben und wenn die abgeräumt haben, habe ich immer ein bisschen Klavier gespielt und habe gesagt, ich will auch Musikerin werden und dann haben die mich da praktisch hingeschickt.
War die Aufnahmeprüfung für dich schwer?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, da sind viele hingegangen, die sehr viel weniger konnten. Ich konnte ja Noten, ich konnte vom Blatt spielen, ich hatte eine klassische Ausbildung. Also ich habe schon richtig Rachmaninow gespielt und Edvard Grieg Klavierkonzert und solche Sachen. Also ich hatte eine richtig tolle Ausbildung, ich hatte eine tolle Lehrerin. Also insofern hatte ich eine sehr, sehr gute Vorbildung.
Als die Aufnahmeprüfung war, hast du sozusagen die Frauenquote erfüllt. Du warst die einzige Frau.
Ja. Ja.
Woran lag denn das?
Naja, das waren alle Männer. Bei mir in der Klasse war Toni Kral von City und Ed Swilms von Karat. Also auf der Schule waren alle, da war Uli Grumpert, der Jazzpianist, ja, da mal Franz Bartsch da. Also alle haben auf dieser Schule ihren Abschluss gemacht.
Ja, sogar Wolfgang Lippert habe ich gehört.
Ja, ja, Lippi war auch da gewesen.
Ja. Tamara Danz.
Ja, Nina Hagen war auch da.
Noch während der Ausbildung warst du bei der Peter Hanisch-Kombo von 69 bis 71. Was hattest du da zu tun?
Na, ich war die Pianistin der Band.
Du hast Klavier gespielt.
Ich habe hier Klavier gespielt, gesungen noch nicht. Wir hatten eine Sängerin. Ich habe mir aber dann mal, irgendwann habe ich gesagt, ich will aber auch mal singen. Und weil nämlich der Schlagzeuger, der später bei den Pudis war, der Klaus Scharfschwert, der letztes Jahr leider gestorben ist. Klaus Scharfschwert, der war damals so 17. Und der sagte mal, ey, du musst singen. Und dann dachte ich ja, wenn der das sagt. Ja.
Und der selber wollte ja nie singen, den musste man überreden, dass er zwei Titel mal gesungen hat bei den Pudis.
Video,
ne?
Video und Stereo oder umgekehrt, genau.
Genau, TV-Show.
TV-Show, ein Video, genau.
Nach der Kombo, die dann MEDOK hieß, ging es zu dem großen Klaus Lenz.
Ja, wir haben dann MEDOK gegründet und MEDOK war schon eine ziemlich gute Band. Wir hatten den Sänger Christian Schmidt, der dann später bei Modern Soul war, sehr lange. Den habe ich entdeckt, den habe ich sozusagen gecastet. Und mit MEDOK, wir haben schon dann, wir haben also auch Chris Barber, wir haben auch Jazz-Sachen gemacht.
Wollte ich gerade sagen, ne?
Also richtig, quer durch den Garten, aber eben auch Stones und mussten auch DDR-Sachen machen, haben wir meistens so Instrumentalnummern gemacht. Und und dann hatte Lenz uns gehört und hat mich gleich gefragt, ob ich damit einsteige.
Ja, und nach Lenz ging es zu Lucky, zu Reinhard Lacomi.
Aber man muss also erstmal sagen, für die jungen Leute, Klaus Lenz, das war so ungefähr, als hätte mich Hollywood angerufen. Also was Größeres als Klaus Lenz gab es zu diesem Zeitpunkt nicht.
Hast du noch Kontakt zu ihm?
Der lebt im Siegerland, also weit weg.
Und, ja.
Aber wenn er in Berlin ist und so, dann dann telefoniert man schon mal. Also ich weiß auch, wie es ihm geht. Es geht ihm ganz gut. Und durch Uschi Brüning ist da auch immer so ein Kontakt da.
Ja. Als du bei Reinhard Lacomi warst, hast du ja auch im Chor für andere Interpreten mitgesungen.
Ja, ne? Das war eigentlich fast noch eine bessere Schule als die Musikschule.
Ja.
Weil wenn du Background-Chor machst, also damals wurde wirklich für jeden Schlager, ob den Schöbel oder Holm oder Thomas Lück oder Aurora La Casa oder sonst wer gesungen hat, es war wahnsinnig viel mit Chor damals. Das war ganz innen. Und dann kamen noch die ganzen osteuropäischen Sänger, die Tschechen, die Russen, die Polen, die haben auch alle ihre Songs da nochmal auf Deutsch aufgenommen. Da haben wir auch die Chöre gemacht. Und es gab Michaelis Chor damals, da wurde später Cantus draus. Und es gab einen Lacomi Chor. Dann gab es noch einen Jürgen Erbe Chor. Aber ich glaube, Michaelis und Lacomi, wir haben eigentlich so das meiste besungen. Und das ging manchmal abends um 8 Uhr los bis früh um 4. Das war schön. Das habe ich sehr gerne gemacht.
Okay, zu Gast ist Angelika Mann im Ostmagazin Exquisit von MDR Sachsen. 1974 deine erste Platte, Ich wünsch mir ein Baby sehr. Wie ist es denn dazu gekommen? Hat Amiga gesagt, lass uns mal eine Platte machen, oder war es der Rundfunk der DDR?
Kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau erinnern, ich glaube, aber bei Amiga haben wir das aufgenommen. Ja. Naja, ich hatte erst den Song Na Und aufgenommen, der war ja so ein Senkrechtstarter. Den hatte Lucky mir geschrieben und ich war ja in Luckys Programm sozusagen seine Partnerin. Also wir hatten zwar den Chor, in dem Chor habe ich auch gesungen auf der Bühne in den Konzerten, aber ich war auch die Solistin. Das heißt also, ich habe kann man schon sagen, fast die Hälfte des Programms bestritten mit englischen Songs, also Janis Joplin Songs und so weiter, und da brauchte ich einfach auch deutsche Songs.
Da brauchtest du deutsche Songs, ja. Und aber bei Amiga ist mir nur in Erinnerung gewesen, dass dieses Ich wünsche mir die erste Scheibe gewesen ist.
Ja, ja.
Dieses Na Und, ist das nochmal veröffentlicht worden?
Auf meiner LP ist
auf das drauf. Auf der LP ist das dann drauf, ja. Aber als Single nicht, die erste Single war wirklich...
Da gab es keine Single, da gab es
genau, die erste Single war
dann
wirklich...
Dann gab es das Fressduett.
Genau, da kommen wir noch dazu.
Ja.
Guten Appetit, sage ich dazu. Noch kleinen Moment Geduld. Mit dem Reinhard Lacomi Ensemble warst du auch viel unterwegs zu dieser Zeit. Ihr habt viele Live-Auftritte gemacht.
Ja, ständig. Also wir waren wirklich, kann mich erinnern, dass wir wirklich mal in irgendeinem Monat Mai, da hatten wir, ich glaube, 32 Konzerte.
Boah. An einem Tag sogar gleich mal zwei.
Ja, an mehreren Tagen. Ja, da kamen wir kaum nach Hause. Ne? Da waren wir wirklich ständig unterwegs.
Und jetzt kommt die Fressplatte. 1975, ein Jahr später, nach der Babyplatte, kam die nächste Single, das Duett mit Lucky. Mir doch egal, wenn's schmeckt, dann schlagen wir zu. Das war so ein Lied, Man soll es einfach sich schmecken lassen. Wie ist denn das Lied so entstanden? Lucky, der war ja schlanker als du.
Der war rank und schlank, das war ein Hämekind, sagt man so.
Ja.
Und ich war ja immer so ein bisschen die kleine Dicke. Obwohl er hatte auch Zeiten, wo er mal Bauch hatte, kann ich mich erinnern. Aber dann hat er seinen Garten gehabt später, dann hat er da in dem Garten viel geackert, dann war er wieder
schlank.
War er wieder dünn. Ja,
ja.
Nee, naja, das ist entstanden. Wir sind ja immer mit dem Auto, wir waren ja ständig zusammen unterwegs und haben immer überlegt, wie wollen wir ein Duett machen. Und ich habe immer Zwiebelkuchen gemacht, hatte mir meine Mutter beigebracht, die war ja Thüringerin und das können die können ja sowieso alle unheimlich gut kochen, die Thüringer. Und den Zwiebelkuchen hat sie mir beigebracht, wenn wir irgendwelche Feten hatten, dann haben wir eben Zwiebelkuchen gemacht. Und da kam die Idee, Fred Gerz hatte die Idee eigentlich.
Okay, er ist ja der Texter für diesen Song gewesen, ja. Und damals schauspielerst du auch. Wie kam es denn dazu, dass du als Schauspielerin plötzlich aktiv wurdest?
Ah, du meinst jetzt die Leiden des jungen Werthers.
Ja.
Ja, da brauchte die brauchten halt eine Type.
Also mit Katharina Thalbach, Barbara Dittus, Dieter Mann hast du da gespielt?
Ja, ich habe mit dollen Leuten gedreht.
Wahnsinn, du warst das Küken.
Nee, Kathi war noch jünger als ich. Kathi Thalbach war jünger, die war, glaube ich, die war damals 18 oder 19. Bildschön, also so ein zauberhaftes Mädchen war das. Aber wir haben ja viel zusammen natürlich gedreht und viel Drehtage gehabt. Und das war sehr schön, also war ganz toll. Ja, die brauchten einfach einen Typen. Und ich war irgendwie scheinbar so
wurdest
ein Typ,
du,
der da reinpasst.
Heute würde man sagen, wurdest du gecastet? Hat man probiert, ob du das kannst?
Nee, gar nicht. Man hat gesagt, wir wollen die haben.
Die da.
Ja, die da.
Die haben einen Film auf dich gezeigt, die
so,
da.
Genau so.
Die wollen wir mal haben. Ja, die passt da irgendwie vom
Aussehen? War auch komisch, weil also natürlich, sowas hatte ich ja noch nicht gemacht. Und die erste Aufnahme dann sozusagen, ich saß in einer Kutsche und musste den Satz sagen, Sie können den Waldheimer Weg fahren, die Brücke ist wieder intakt. Und den hatte ich natürlich geübt, den Satz und so. Und dann Egon Günther sagte, so, du mach mal. Und ich machte den Mund auf und entgegen meiner sonstigen Natur kam kein Ton raus. Also ich war in dem Moment, als hätte mir die Sprache verschlagen. Aber der Egon Günther war halt ein kluger Mann und hat gesagt, so, warten wir einen Moment. Du kannst das, war jetzt der erste Schreck und dann ging's.
Und dann ging's, ja. Dann hast du den guten Goethe sozusagen
den guten Goethe auf die Leinwand gebracht.
Auf die Leinwand gebracht. So, im Filmgeschäft ging's noch ein bisschen weiter. Du hast zum Beispiel auch Bürgschaft für ein Jahr gedreht und das war ein Film nach einem Roman. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, das wusste ich gar nicht. Von Tine Schulze-Gerlach, die Mutter von Hartmut Schulze-Gerlach. Ja.
Ein Frosch nimmt sich ein Mikrofon und alle Frösche warten schon, da singt er seinen schönsten Ton.
Wir haben ja gerade den Traumzauberbaum, den Frosch Rock'n'Roll gehört. Reinhard Lacroumi hatte die Idee. Warst du gleich begeistert von diesem Traumzauberbaum, von Geschichten für Kinder, Lieder für Kinder?
Ja, wir hatten ja vorher schon wir hatten die Geschichtenlieder schon gemacht, vorher die LP. Und ja, also ich bin ja immer so jemand gewesen, ich wollte nie jetzt irgendwie so eine Modeerscheinung sein, nicht? Auf einmal wurde New Wave berühmt oder irgendwas. Ich wollte nie so eine Modeerscheinung, ich wollte eigentlich immer alles machen. Also ich wollte auch mal einen Tango singen und das kann man natürlich bei Kinderliedern, da konnten wir alles machen. Da konnten wir einen Tango machen, einen Walzer machen, da konnten wir sowas wie das Küsschenlied, was ganz Zartes machen und da konnte man eben auch einen Rock'n'Roll machen. Das ging da, wenn man so ein Kinderhörspiel macht, kannst du jegliche Art von Stilistik verwenden.
Ja, wunderbar. Und ich habe dir mal was mitgebracht, ein Modell des Traumzauberbaums.
Ja.
Das möchte ich dir schenken.
Dankeschön.
Ja,
mit Luckys Augen und Luckys Brille.
Genau.
Ja.
Ist da drauf.
Sehr schön, danke.
Ja, und Lucky hat sich ja dann damals auch ein bisschen zurückgezogen und dann hast du deine eigene Band gehabt von 76 an. Die Angelika Mann Band, kann man sagen.
Angelika Mann Band, ja. Also es war dann so, dass wir waren so viel unterwegs und Lucky hatte dann ein Haus in Blankenburg und er wollte halt auch mal wieder zu Hause sein und der kam auch ja nicht mehr dazu, mal andere Sachen zu machen, also Filmmusiken zu komponieren, weil wir halt ständig unterwegs waren. Und dann hat es ihn genervt. Also die Gastronomie in der DDR war zu der Zeit auch, das war nicht so berühmt.
Ja, ja.
Und Lucky war jemand, der, wenn der nicht morgens sein ordentliches Frühstück bekam, dann war der schlecht gelaunt. Also wir haben da auch einige einige unschöne Sachen erlebt. Auch schöne Sachen, aber eben auch wirklich Sachen, die genervt haben.
Woher waren deine Musiker in dieser Band? Wo kamen die her?
Die dann danach kamen.
Ja, die danach
kamen. Ich hab dann also alleine angefangen. Ach, das war der Nico Hollmann, der kam aus Bitterfeld. Michael Kuhs kam aus Erfurt. Dann hatte ich Ecke Krämer, der war vorher bei Froni Fischer.
Wo hast du die aufgegabelt? Hast du ein Rundschreiben gemacht in der Melodie und Rhythmus?
Es gab so einen Buschfunk in der DDR. Okay, die sucht ihn und...
schon mal gehört, frag doch mal.
Hast du schon mal gehört, Kevin, wer ist denn der und so. Also Ecke Krämer, der war dann bei Froni Fischer raus und den habe ich natürlich mit Kusshand genommen. Der war auch ein sehr kluger und sehr witziger Mensch. Und dann hatten wir noch Peter Krause, den Schlagzeuger, der später bei Nina Hagen war.
Okay.
Als Nina im Westen war.
Ach so, im Westen, alles klar. 1976 war es, da kam dann, weil ja der Biermann ausgebürgert worden ist, diese berühmte Erklärung. Die hast du auch unterschrieben.
Ja.
Leute gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Was ist danach passiert? Wie ist es dir dann gegangen? Ist man zu dir gekommen und nimmt die Unterschrift zurück?
Ja, rund um die Uhr. Also das war so ein, heute würde man das Stalking nennen. Also eine Dauerbeschallung per Telefon, rund um die Uhr, bitte nimm die Unterschrift zurück, stündlich, auch nachts. Habe ich nicht gemacht und dann bin ich zu Manfred Krug gegangen. Der saß da gerade mit Jurek Becker und sagte mir, er packt schon seine Sachen, er hält nicht mehr aus. Und ich sage, was soll ich machen? Ich will ja nicht rübergehen. Ich hätte rübergehen können, meine Mutter war am besten. Aber ich wollte ja bei Lucky bleiben und wollte weiter Musik machen. Und ja, hat der Krug gesagt, am besten du schreibst mal einen schönen Brief ans ZK und dass du das nicht zurücknimmst. Dann lassen sie sich vielleicht in Ruhe, wenn du mal an die höchste Stelle gehst. Das habe ich gemacht. Ich habe richtig ans ZK geschrieben, bin mit klopfendem Herzen da in diesen Paternoster eingestiegen und nach oben, ich weiß nicht mehr, ob es das Büro von Kurt Hager war, das weiß ich nicht mehr. Ich wurde dann in irgendein Büro gebracht und hab den Brief abgegeben und da stand drin, ja, ich habe das mit vollem Bewusstsein unterschrieben, weil wir man immer noch für einen der größten Dichter halte. Und ich finde das halt falsch und ich nehme das auch nicht zurück. Und seitdem hatte ich Ruhe.
Ist ja unglaublich, ne?
Ja.
Hättest du das gedacht, dass du dann plötzlich Ruhe hast?
Ja, ich hatte Ruhe und wir konnten auch wieder spielen. Also Lucky hatte ja auch unterschrieben, wir hatten erstmal überall Verbot, wir durften nicht mehr auftreten.
Und das Verbot war dann aufgehoben?
Das war dann war Ruhe, ja. Naja, ich meine, es konnten ja nicht alle gehen. Es war ja schon ein
Aderlass. Das haben die sich schon überlegt, ne?
Es war ja schon ein Aderlass. Also es waren ja also Leute wie Krug oder Domröse und Tate, das war ja wirklich, das waren die, oder Armin Müller-Stahl, also das waren wirklich die großartigsten Schauspieler, die wir hatten und auch Schriftsteller und Nina Hagen weg, also die ganz außergewöhnliche Künstlerin. Also da hat man sich, oder Kathi Thalbach, da hat man sich dann doch schon überlegt, dass man vielleicht noch nicht alle gehen lassen will.
Ja, sonst ist ja alles leergefegt.
Ja.
Und dann kam ja auch Angelika und Obelisk. Wie ist denn das entstanden?
Naja, das kam dann, ich hatte also mit dieser Angelika Mann und Band, das ging dann doch nicht so gut. Und hatte mich von denen getrennt.
Du hattest die anderen Männer satt sozusagen. Du wolltest dich verändern.
Ja, ich wollte mich verändern. Also das war noch nicht das, was ich wollte, rein auch von Komposition her, obwohl da ein paar ganz hübsche Sachen entstanden sind. Aber das hat halt nicht so gut funktioniert und dann habe ich erstmal alleine eine Weile, bin ich rumgekrepelt und dann rief mich Lucky mal nachts an und sagte, du, ich komme gerade zurück aus Suhl, da war Jugendwoche der Jugendtanzmusik.
Und da war eine Studentenband aus Leipzig.
Und da war eine Band aus Leipzig von der Bauhochschule.
Bauhochschule.
Und die sind so gut, die musst du haben. Und die haben einen Saxophonisten, das muss dein Bandleader werden, der ist 19, der kann alles. Naja, und dann hat er organisiert und dann kam ich zu Lucky und dann ging die Tür auf und da kam so ein Lockenköpfchen, guckte um die Ecke. Ungefähr 1,85 groß und mit dem Saxophon in der Hand und ich dachte, da ist er ja.
Ja, so ja, war das.
Das war Andreas Bicking und das war dann eine wirklich, also musikalisch, ja, eigentlich meine schönste Zeit.
Ja.
Weil es also sehr jazzlastig war, das war natürlich mein Ding.
Und du durftest dein erstes Album machen,
ja,
Was treibt mich nur?
Ja, da hat man dann schon gesagt, das wurde aber auch Zeit. Also ich war schon 12 Jahre auf dem Markt sozusagen.
Und jetzt endlich bei Amiga eine LP in der Brunnenstraße.
Ja.
War ja dann trotzdem so wie ein Ritterschlag.
Naja. Ja, also ich im Nachhinein muss ich mal sagen, das hätte schon ein bisschen mehr sein dürfen. Da kamen andere Sängerinnen, die kamen an und machten innerhalb von einem halben Jahr, hatten die auf einmal eine LP, durften die eine LP machen. Und ich habe da jahrelang gewartet drauf. Warum, weiß ich auch nicht.
Aber es ist schön, dass man dir trotzdem keinen Stein in den Weg geworfen hat wegen der Biermann-Unterschrift.
Nee. Ja, da hat sicherlich Lucky auch eine große Rolle gespielt.
1982 bekommst du ja auch eine eigene Fernsehshow, Rockmusik zum Anfassen. Mhm. Was war das?
Na, das habe ich habe ja dann mit Obelisk, wir hatten ja dann die Kinderlieder, also Traumzauberbaum war ja dann ein Riesenerfolg. Und dann kam auf die Idee, das heißt die Monika Erhardt, die Frau von Lucky, die kam auf die Idee, die hat gesagt, ihr müsst ein Kinderprogramm machen. Ist doch blöd, die Lieder jetzt nicht auf die Bühne zu bringen. Und ja, waren wir einverstanden und dann hat ihn wirklich ein lustiges Stück geschrieben für die Bühne. Und dann haben wir gesagt, ja, das könnte man ja auch fürs Fernsehen aufbereiten. Und das ist dann passiert. Und wir haben in diesem Rockmusik zum Anfassen eben viel erklärt über Musik, also wie die Instrumente heißen, wie die Töne, die aus dem Synthesizer kommen, wie das entsteht und was man da für Töne nachmachen kann damit und diese ganzen Sachen. Also so elektronische Musik und auch klassische Instrumente erklärt und dazu natürlich Lieder gemacht. Und das war alles ein bisschen witzig und schön und hat auch viel Spaß gemacht.
Da können wir mal sehen, wir hatten sozusagen auch in der DDR schon die Sesamstraße, wo Sachen erklärt worden sind.
Ja, das war also so, dass darüber sogar, ich glaube, die Morgenpost, die haben einen großen Artikel darüber gemacht.
Die Westberliner Morgenpost.
Die Westberliner Morgenpost, was im DDR-Fernsehen für schöne Kindersendungen laufen.
Guckt euch das mal an. 1984 hast du einen Ausreiseantrag gestellt. Du hast es lange in der DDR ausgehalten. Ich meine, du hast die Biermann-Erklärung 76 unterschrieben, wolltest aber in der DDR bleiben. Was war 84 los, dass du gesagt hast, nee, ich halte es hier dann doch nicht mehr aus?
Naja, sagen wir mal, eine allgemeine Depression war schon sowieso da. Und ich habe das dann da 15 Jahre gemacht und habe festgestellt, man fängt eigentlich immer wieder von vorne an. Also man hat immer wieder die Probleme gehabt, Instrumentarium zu bekommen. Also man brauchte wahnsinnig viel Geld. Also wenn man eine Gitarre, die, weiß ich, im Westen 500 Mark gekostet hat, 500 D-Mark gekostet hat, brauchtest du ungefähr 5000 Ostmark, um dir das Geld dann umzutauschen. Und das ging ja los bei Mikrofonen, bei Kabeln, bei Gitarrenseiten. Also es war sogar schwer, Gitarrenseiten zu bekommen. Ein Satz Gitarrenseiten kostete für uns dann eben 80 Mark, statt wie im Westen, weiß ich, 8 Mark oder so.
Ja.
Und das wurde immer schwieriger. Und dann hast du eine Band gehabt, ich hatte dann Obelisk. Und dann kam Günther Fischer an und sagte zum Bassisten, du, pass mal auf, wir brauchen neuen Bassisten und wir fahren ja in den Westen. Na, da war der Bassist doch weg.
Ja.
Er wollte ja auch gerne in den Westen. Und Karat kam dann, wollte Andreas Bicking haben. Man hat mit einer Europatournee gelockt. Also man fing dann immer wieder von vorne an. Das hat mich dann unglaublich deprimiert. Und es ging eigentlich auch nur noch darum, irgendwie an Westkohle zu kommen, damit man das alles finanzieren konnte. Und ich hatte einfach die Nase voll.
Ja, ja. Die Schnauze voll, wie man so sagt. Ja. Hatte man noch versucht, dich davon abzubringen mit tollen Angeboten? Oder
ja,
so?
Man hat es halbherzig versucht. Also mein Verdacht ist schon auch der, hat sich auch schon bestätigt, die waren dann auch froh, wenn man gegangen ist. Weil die DDR war von Rostock bis Suhl, Frankfurt oder bis Magdeburg so ein quer durch. Und wenn man da 15 Jahre Musik gemacht hat, man konnte sich ja auch nicht ständig neu erfinden. Wir Sänger, wir haben ja keine Tantiemen bekommen. Das heißt, wir haben wirklich nur von Auftritten gelebt. Und man konnte nicht ständig überall auftreten, weil die Leute hatten einen dann schon mal gehört mit dem Programm und dann nochmal ein neues Programm und nochmal. Und dann haben sie gesagt, wir haben wir doch schon alle 1000 Mal gehabt. Also das war auch so ein Problem. Man kam ja nicht raus. Ja. Das Einzige, was wir mal gemacht haben, war eine Tournee durch die Sowjetunion 7 Wochen lang. Da waren wir dann mal 7 Wochen sozusagen von der Straße und mal weg. Aber ansonsten war die DDR die Ecke, die wir bespielt haben. Und irgendwann war auch mal Schluss. Und was hätte man Neues machen sollen? Und man wollte sich aber auch weiterentwickeln. Das konnte ich nicht mehr. Konnte mich auch nicht mehr weiterentwickeln. Und ich hätte wieder angefangen, irgendwo anderen Bands die Musiker abzuwerben und wieder von vorne. Und dann hätte es wieder geheißen, du, jetzt brauchst du ein neues Mischpult. Das kostet dann 16.000 Mark. Und also alle diese Sachen, wo sich andere Leute Häuser gekauft haben für das Geld, haben wir Instrumente gekauft. Nur zum Beispiel mal, ich hatte einen Flügel, einen Yamaha-Flügel. Den hatten die Pudis, glaube ich, mitgebracht. Für Karat oder so. Oder für Froni Fischer, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich den dann gekauft, der hat 32.000 Mark gekostet. Den habe ich abgezahlt, habe ich mir das Geld gepumpt und habe es abgezahlt in Raten und habe dann zum Schluss, als ich einen Ausreiseantrag gestellt habe, hatte ich noch Geld von der SU-Tournee, also Sowjetunion-Tournee. Damit habe ich dann den Rest bezahlt. Also ich habe mich ehrlich gemacht, ich habe keine Schulden hinterlassen.
Du hast keine Schulden hinterlassen.
Aber 32.000 Mark für ein Instrument und da haben sich andere Leute im Osten ein Haus für gekauft.
Ja.
Und das war einfach, irgendwann hatte man die
das
Nase
voll. Ja, es war lästig gewesen. Du bist dann nach West-Berlin 85 und es ging im Grunde für dich nahtlos weiter. Woran lag das?
Na, erstmal habe ich ein Kind gekriegt und als ich das Kind hatte, habe ich dann mich beworben beim Theater des Westens. Die hatten einen Chor. Die haben ja Musical gemacht und Operette.
Hast du vorgesungen? Musstest du vorsingen?
Erstmal nicht. Erstmal habe ich Kind geschrieben, dass ich interessiert wäre an dem Chor. Ich wäre blattsicher und was ich alles gemacht habe. Und dann bekam ich einen Anruf, dass die eine Audition, also hatten, eine Art Casting hatten,
ja.
für die Dreigroschenoper. Und da habe ich dann vorgesungen, vor 20, 25 ranken, schlanken, jungen Mädels, die fast alle von der Hochschule kamen. Und ich war 35 und klein und dick, aber ich habe die Rolle bekommen. Das war dann schon sehr schön.
Und hast du irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass man dich kannte?
Ja, mich kannten schon Leute. Also als ich rüberkam, dann bekam ich relativ schnell einen Anruf von Andy Brauer. Der war das Lokomotive Kreuzberg. Also jedenfalls ein ziemlich bekannter Westberliner Musiker, der gesagt hat, Mensch, du bist hier, wir machen eine Kinderplatte mit dir. Also das ging ganz schnell.
Das ging schnell?
Ja, die Kinderplatte, die habe ich, also ich bin 85 ausgereist, 86 habe ich die Kinderplatte gemacht. Geschichten vom Schlackerschnick, wurde auch sehr gut besprochen und ich werde auch heute noch angeschrieben, wo man denn die Platte bekommen kann. Okay. Aber die ist natürlich, gibt's nicht mehr.
Die gibt's nicht mehr?
Nee.
Und du warst auch Pianistin beim Kabarett Die Stachelschweine.
Ja, naja, ich habe mich da auch beworben.
Du bist ein Stachelschwein geworden, ja, sozusagen.
Ja, nee, ich habe mich beworben. Ich dachte, ach, Kabarett, so was kann ich bestimmt auch. Da wird gesungen, da wird gesprochen, mal probieren. Und habe mich da beworben. Und die brauchten aber gerade keine Schauspielerin. Die hatten,
aber jemand, der an die Tasten haut.
Aber die brauchten Pianistin. Und dann war ich eben Pianistin.
Wahnsinn, das ist wirklich schön.
Und es war toll, weil ich habe natürlich da auch richtig wieder viel gelernt. Ich habe jeden Abend Wolfgang Gruner auf der Bühne gesehen.
Der war immer Schrupke, habe ich
Schrupke.
Im Fernsehen immer gesehen, ja.
Und Wolfgang Barrow, der ja, wie ich seit 30 Jahren gute Zeiten, schlechte Zeiten spielt.
Joe Gerner,
ein hervorragender Schauspieler.
Der kann auch gut Saxophon spielen, glaube ich. Der spielt Saxophon.
Das wüsste ich jetzt nicht.
Okay, dann habe ich das.
Das ist ein anderer. Nee, aber der kann zum Beispiel.
Da war es Günther Fischer.
Nee, aber Wolfgang Guaro kann unglaublich gut Harald Junke imitieren. Also wir hatten auf der Bühne einen Sketch, wo er Harald Junke gespielt hat. Und da habe ich mich jeden Abend drauf gefreut. Großartiger Schauspieler.
Nach dem Ende der DDR, da kamst du zurück sozusagen, oder? Du hast jedenfalls wieder die Hexe im Friedrichstadtpalast gespielt.
Ja, ja. Also ich bin nicht zurückgezogen.
Du Westberlinerin geblieben.
Ja, ich bin ja lebe in Rudow und viele haben dann gesagt, kommst du wieder zurück? Ich sage, warum? Wir sind eine Stadt, wir sind ein Land, warum soll ich wieder umziehen? Also ich wohne hier in Rudow sehr schön im Grünen. Und
im Grunde kann man über den Kanal spucken und dann ist man in Berlin-Adlershof.
So ist es. Also es ist ganz nah dran. Und wenn wir einkaufen fahren, dann fahren wir auch nach Adlershof oft. Aber ich habe hier eine unheimlich nette Nachbarschaft und viele Bekannte und Freunde. Und warum sollte ich jetzt irgendwo umziehen? Nö.
Du hast dann auch ein Claire Waldorf-Stück gespielt.
Ja,
wie kam es denn dazu?
Der Intendant vom Friedrichstadtplatz rief mich an und hat gesagt, du, wir machen hier so eine Claire Waldorf-Revue und ich finde, du musst das machen, du kannst das. Und der hatte mich an der Dreigroschenoper auch gesehen. Und dann haben wir die Claire Waldorf-Revue gemacht mit Charlotte von Mahlsdorf in einer kleinen Revue. Und dann hat er gesagt, da bist du ja sowieso im Haus und dann möchte ich dich gerne noch haben als Hexe für Hänsel und Gretel. Dann kannst du oben nach mittags spielen und abends spielst du dann in einer kleinen Revue unten. Und das war dann so. Also ich habe dann, kann man wirklich sagen, monatelang fast gewohnt im Friedrichstadtpalast. Tagsüber geprobt und dann nachmittags gespielt und dann abends gespielt. Also das war schon richtig toll.
Und das hat nicht gereicht. Ab 1999 hast du dann 16 Jahre lang die Moderation beim RBB im Fernsehen übernommen, des Advents- und Weihnachtsprogramms.
Ja. Die Märchenrätselhexe.
Die Märchenrätselhexe.
Ja, sehr schön, ja.
Das hat auch Spaß gemacht.
Der hat mir total Spaß gemacht. Hätte ich auch gerne noch viel länger gemacht, aber dann werden neue Leute kommen, die möchten das dann gerne anders.
Ja, aber 16 Jahre, die hast du auf dem Konto.
16 Jahre, die sind...
Ja, die nimmt ja keiner.
Nee, ich wollte mal noch zu Claire Waldorf ganz kurz sagen. Wir haben ein Stück gespielt, Claire Waldorf. Also das wurde für mich geschrieben von Friedel von Wangenheim. Und das haben wir in der Tribüne gespielt. Und das war ganz toll. Also richtiges Stück über das Leben von Claire Waldorf.
Wie hast du dich auf sowas vorbereitet? Hast du Bücher gelesen? Hast du Aufnahmen gehört? Oder?
Ja, natürlich habe ich die. Aber ich bin so jemand, also wenn ich... Sachen singen soll, ich höre mir das nicht so an, dass ich das nachmache.
Nee, du bringst also, das dein eigenes ein.
Unbedingt. Mhm. Also habe ich nie gemacht. Und nicht, als ich ganz jung war und Janis Joplin Sachen gesungen habe, die habe ich so gesungen, wie ich singe. Also ich hab da keinen Bock, mich hinzusetzen und mir da irgendwelche Schleifen oder Interpretationen nachzumachen. Das finde ich langweilig, interessiert mich einfach nicht. Ich möchte, das sind tolle Songs und ich mache dann meins draus.
Ja, und dann gab es ein Tucholsky-Programm, ein Trude-Herr-Programm.
Ja, mit Achim Menzel.
Mit Achim Menzel, ich will keine Schokolade.
Ja.
Ja, isst du gerne Schokolade? Naschst du gerne mal?
Ja, inzwischen nur noch bittere. Ja, habe ich mich dran gewöhnt. Finde ich auch ganz lecker.
Ja, und dann war auch noch die Jonathan Blues Band.
Haben mich geholt, um Blues zu singen. Das war super.
Blues.
Und ja, da war auch Mike Kilian da von Rockhaus. Mit dem habe ich Gimme Shelter gesungen. Und so, das war sehr schön, ja.
Ja, und dann gab es auch noch ein Musical, Wechseljahre.
Das ist also das Geschenk des Alters. Also 2010 bekam ich einen Anruf, ob ich Lust hätte, in einem Musical zu spielen. Heißer Zeiten Wechseljahre. Also Musical, das ist schon ein Theaterstück mit Musik, muss man sagen, mit vielen bekannten Hits, mit aber deutschen passenden Texten dazu und mit vier Frauentypen, also eine Karrierefrau, eine Frau, die kurz vor den Wechseljahren steht und unbedingt noch ein Kind haben will, eine sehr vornehme Dame, die unglücklich, aber reich verheiratet ist und eine kleine Hausfrau, die mit ihrem Fritz verheiratet ist, die Kinder sind aus dem Haus und sie kümmert sich um den Haushalt und um Fritz, das bin ich, Doris Bertram. Und diese Rolle ist ein Geschenk. Das ist, kann ich nicht dankbar genug sein, weil das, wir sind inzwischen beim dritten Teil, also der erste Teil, die heiße Zeit in Wechseljahre, der zweite Teil, höchste Zeit, da hat die Karrierefrau geheiratet und wir anderen waren die Brautjungfern, auch ein sehr, sehr schönes, lustiges Stück. Und jetzt der dritte Teil heißt Himmlische Zeiten und ich bin natürlich auch wieder Doris Bertram und das ist auch inzwischen für mich geschrieben. Der Autor Tillmann von Blomberg, der schreibt mir das sozusagen auf meinen völligen Leib.
Genau, das bist du sozusagen.
Ja, ja, bin ich.
Das ist eigentlich schon Angelika Mann.
Ja, das ist also in dieser Doris Bertram ist ganz viel von mir drin und in mir ist auch ein bisschen Doris drin.
Hast du deine Tochter Ulrike angesteckt mit Musik und Schauspiel? Warst du das, dass sie sozusagen auch in die künstlerische Richtung gegangen ist?
Ja, aber letzten Endes wahrscheinlich doch. Naja, Musik war sowieso ihr Papa, mein erster Mann, Udo Weidemüller, Gitarrist. Also bei uns lief immer Musik. Und eine ihrer ersten Lieblingsnummern, da war die 5er I Shot the Sheriff von Eric Clapton oder Songs von Al Jarreau. Und die hat von klein auf Musik gehört, hat ja auch Geige gelernt, war in einer Suzuki-Schule, war auf einer musikbetonten Schule und dann war sie in Amerika als Au-pair-Mädchen, ist krank zurückgekommen und da wusste man nicht so richtig, was wir mit ihr machen sollten, weil sie durfte gewisse Sachen nicht machen. Sie hatte ein Epstein-Barr-Virus, da kriegt man eine vergrößerte Milz. Da musste sie also erstmal noch zu Hause bleiben und wir haben überlegt, was wir machen. Und dann habe ich diesen Pop-Quartetto Fleming gehört, die so ein bisschen wie Les Humphreys-Singers drauf waren. Die waren toll, die waren großartig. Und die habe ich einfach gefragt, braucht ihr nicht noch eine Sängerin? Ich habe da jemanden. Ja. Und dann haben die ausprobiert und seitdem singt die. Hm. Und ist richtig Berufssängerin und ist sehr, sehr gut im Geschäft.
Sie hörten den Podcast zur Exquisit-Sendung mit Angelika Mann, produziert von Frank-Michael Bauer im März 2023.